Einschlafen in Tolkiens Welt.
Na, hast es schön gemütlich? Sehr gut, dann kann ich dir jetzt etwas zum Einschlafen vorlesen. Heute geht es um das politische System und die Regeln im Auenland. Das Auenland ist offiziell ein Teil des nördlichen Königreichs, genießt tatsächlich aber größte Selbstständigkeit. Geschichte und politischer Status. Im Jahr 1600 des dritten Zeitalters zogen die Falbheute-Brüder Marchio und Blanco mit Erlaubnis des Königs von Arnor von Bre aus über den Baranduin und siedelten sich im Land westlich des Flusses an. Als Gegenleistung wurde lediglich von ihnen verlangt, dass sie die Straßen und Brücken des Königs in Ordnung hielten und seine Oberhoheit anerkannten. Dieses Arrangement kann als Gründungsmoment des Auenlandes betrachtet werden. In der Folge genossen die Bewohner des Auenlandes weitgehende Unabhängigkeit. Lediglich ihre Gesetze führten sie auf die Autorität des Königs zurück. Auch dann noch, als das nördliche Königtum längst nicht mehr bestand. Nach dem Ringkrieg und der Wiederherstellung des Königtums verkündete König Elessar einen Erlass, der das Auenland zum freien Land unter dem Schutz des nördlichen Zepters machte und es Menschen verbot, das Auenland zu betreten. Gesellschaftliche Verfasstheit und Politik. Das ländlich geprägte Auenland kann im Grunde als Ständegesellschaft beschrieben werden. Es gibt 12 aristokratische und wohlhabende Hobbit-Familien, sogenannte Edelhobbits. Die Beutlins, Boffins, Bolgas, Brandybocks, Grubers, Hornbläsers, Lochners, Pausbackens, Sackheims, Stolzfußens, Straffgürtels und die Tucks. Diese weit verzweigten Familien leben von ihrem ererbten Vermögen bzw. von ihrem Landbesitz und regeln ihre Angelegenheiten weitgehend selbst. Eine Ausnahme stellen als Seitenzweig der Beutlins die Sackheim-Beutlins dar, die vom einträglichen Anbau des Pfeifenkrauts leben. Nach menschlichen Begriffen entsprechen diese Familien allerdings eher Großbürgern als Aristokraten. Die restlichen Bewohner des Auenlandes sind mehrheitlich Landwirte, Dienstleute und kleine Gewerbetreibende, wie zum Beispiel Handwerker, Müller oder Gastwirte. Auch in diesen Schichten ist die Großfamilie die bedeutendste gesellschaftliche Einheit. Eine Lehnsherrschaft im eigentlichen Sinne üben wahrscheinlich nur die bedeutenden Familien der Tucks und Brandybocks aus, die auf ihren Ländereien weitgehend unabhängig vom restlichen Auenland schalten und walten. Die besondere Bedeutung der Familie Beutlin rührt dagegen nicht von ihrem Reichtum oder ihrem Landbesitz, sondern von ihrer Rolle im Ringkrieg. Diese Ständegesellschaft beruht eher auf gegenseitiger Anerkennung als auf politischem Zwang. Klassengegensätze sind praktisch nicht vorhanden, was wohl auf den materiellen Wohlstand des Auenlandes zurückzuführen ist. Daraus erklärt sich das weitgehende Fehlen politischer Institutionen und Ausgleichsmechanismen. Das Subsidiaritätsprinzip ist in der auenländischen Gesellschaft wohl bedingt durch die starke Stellung der Großfamilien nahezu vollkommen verwirklicht. Institutionen und Behörden. Der Ehrenvorrang unter den auenländischen Ämtern gebührt dem Thein. Dieser ist Stellvertreter des Königs, Vogt der Volksversammlung und Hauptmann der Auenlandheerschau. Volksversammlung und Heerschau werden nur in Krisenzeiten einberufen, welche im Auenland äußerst selten vorkommen, weswegen das Amt des Zains im Grunde ein Ehrentitel ist. Es wird seit geraumer Zeit von dem Tuk gehalten, also dem Oberhaupt der gleichnamigen Familie. De facto weitaus bedeutendster Amtsträger ist der Bürgermeister von Michelbinge, der größten Ansiedlung des Auenlandes. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt die Aufsicht über Behörden wie die Post und die Landbüttel. Die Post ist die wichtigste dieser Behörden, da die Hobbits sehr kommunikationsfreudig sind. Darüber hinaus beschränkt sich die Amtstätigkeit des Bürgermeisters auf die Eröffnung von Banketten und Ähnlichem. Zur Beratung standen dem Bürgermeister sogenannte Hobbit-Honoratioren zur Verfügung, bei denen es sich wohl um lokale Gutsherren oder Großgrundbesitzer handelte. Allerdings hielten sich die politischen Besprechungen wohl in Grenzen, sodass vorrangig über die Speisenabfolge bei Auenlandbanketten gesprochen wurde. Die Landbüttel sind für die innere Sicherheit des Auenlandes zuständig. Da die auf den König zurückgeführten Gesetze aber fast uneingeschränkte Anerkennung genießen und dem Einzelnen anscheinend fast uneingeschränkte Freiheit lassen, haben die Landbüttel nicht sonderlich viel zu tun. Eine Sondereinheit der Landbüttel sind die Grenzer, welche die Grenzen des Auenlandes bewachen sollen. Eher der gesellschaftlichen Tradition als der politischen Nomenklatur entstammt die Bedeutung von Ämtern wie dem Tuk und dem Herrn von Bockland, die als Oberhäupter der Familien Tuk und Brandybock über weit verzweigte Familienimperien zu regieren haben. Nach dem Ringkrieg im 4. Zeitalter kommt die neu begründete Edelhobbit-Familie der Schönkinds hinzu, deren Oberhaupt vom Tain zum Verweser der Westmark ernannt wird und somit eine ähnliche Rolle einnimmt wie der Tuk und der Herr von Bockland. Die Ernennung von Tain Peregrin, des Herrn Meriadoc von Bockland und des Bürgermeisters Samwise von Michelbinge zu Ratsherren des nördlichen Königreichs durch König Elessa, bedeutet wohl nicht die Errichtung eines ständigen regierungsähnlichen Gremiums. Der weitgehend zeremonielle Charakter sämtlicher Ämter ist Ausdruck der nahezu vollständigen Abwesenheit von staatlicher Herrschaft in der auenländischen Gesellschaft, die ihr besonderes Charakteristikum ist. Landesverteidigung. Die Streitmacht des Auenlandes sind die Hobbitwehren. Da diese jedoch kein stehendes Heer sind, wurde die Verteidigung des Auenlandes im 3. Zeitalter faktisch von den Waldläufern des Nordens übernommen. Sonstiges. Der ausgeprägte Sinn der Hobbits für Höflichkeit, Gastfreundschaft und familiären Zusammenhalt nimmt in der auenländischen Gesellschaft häufig die Funktion von Gesetzen und verbindlichen Regeln ein. Die königlichen Gesetze genießen zwar hohes Ansehen, jedoch kommen Straf- und Zivilrecht im Grunde nie zum praktischen Vollzug, wie das völlige Fehlen eines Justizsystems zeigt. Die drei Hobbitstämme der Falbhäute, Starren und Haarfüße spiegeln sich in den lokalen Eigenheiten der Auenlandregionen wider, spielen im politischen System jedoch keine direkte Rolle. Die fremdenfeindliche und provinzielle Seite der auenländischen Gesellschaft kommt im Verhalten gegenüber Ausländern zum Vorschein. Während Zwerge, die als Handelsreisende häufig das Auenland über die Oststraße durchqueren, gerade noch geduldet sind, gelten Menschen und Zauberer als mehr oder minder unerwünscht. Hintergrund: Das gesellschaftliche und politische Leben des Auenlandes erinnert an eine Idealisierung des ländlichen Englands, des edwardianischen Zeitalters, in dem J.R.R. Tolkien aufwuchs. Die starke Betonung der Familie und des Subsidiaritätsprinzips erinnern zudem an die katholische Soziallehre, von welcher der gläubige Katholik Tolkien wahrscheinlich beeinflusst war. Tolkien selbst bezeichnet in dem Brief 183 Anmerkungen zu V.H. Odens Besprechung der Rückkehr des Königs das Auenland als eine halbaristokratische Halbrepublik. Regeln im Auenland. Die Regeln sind ein gesetzesähnlicher und sozialer, festgelegter Verhaltenskodex im Auenland, der meist freiwillig eingehalten wird. Geschichte. Die Hobbits des Auenlandes führten die Regeln auf das nördliche Königtum von Arnor zurück. Sie galten als fair und gerecht, weshalb man sich gern auf sie berief und es nur sehr selten Verstöße gegen sie gab. Auch 1000 Jahre nach dem Tod des letzten Königs von Arnor erkannten sie die Hoheit des Hochkönigs in Königs Norburg an. Die Treue zu ihm und seinen Gesetzen manifestiert sich in dem Ausspruch, da hat wohl noch nie was vom König gehört, den die Hobbits gegenüber Fremdlingen und Gesindel gebrauchten. Inwiefern die Regeln tatsächlich auf Gesetzeserlasse des nördlichen Königtums zurückgehen, ist schwer zu sagen. Da die Hobbits nur jene Regeln übernommen hatten, die ihnen wichtig waren, scheint es durchaus möglich, dass es sich bei ihnen lediglich um eine Art von Grundrechten handelte, die ein friedliches Miteinander bewahrten. In den ursprünglich 3 Hobbit-Stämmen existierte auch bereits eine eigene Rechtsprechung, bevor das Auenland gegründet wurde. Zumindest für die Starren ist ein solches belegt. Bekannt ist, dass die von ihnen abstammenden Hobbits aus dem Ostviertel und Bockland sich Aspekte dieser Rechtsvorstellungen bis in das 3. Zeitalter hinein bewahrten und nach ihnen handelten. Auch im Westviertel lebten Hobbits, die sich noch auf gewisse autarke Rechte beriefen, wie zum Beispiel im Tuckland. Hier residierte der Thain des Auenlands, der nominelle Vertreter des Königs. Als das Land im Jahre 1321 der Auenland-Zeitrechnung von Strolchen angegriffen wurde, verbarrikadierten sich die Tucks in den Großmeils. 3 Strolche wurden wegen Raubens und Plünderns im Tuckland erschossen. Inwieweit dieses eigenständige rechtliche Vorgehen auf die Stellung des Gebietes als Sitz des Zeins zurückgeht, oder ob dieses Vorgehen im gesamten Auenland legitimiert war, ist nicht bekannt. Erb- und Familienrecht. Ein normatives Strafrecht schien es im Auenland nicht zu geben. In den als kanonisch anzusehenden Schriften Tolkiens fällt das Fehlen eines Justizsystems für das Auenland auf. In frühen Entwürfen scheint Tolkien jedoch mit dem Gedanken gespielt zu haben, dass es unter den Hobbits Anwälte gäbe, die sich unter anderem mit dem Erbrecht auseinanderzusetzen hätten. So stellte er Bilbo und Frodo Beutlin 2 Anwälte zur Seite, als es um die Erbstreitigkeiten mit den Sackheim-Beutlins ging. Das Erbrecht schien im Auenland streng geregelt zu sein, auch wenn innerhalb der Erzählung keine juristisch gebildeten Personen auftreten. Es schien in diesem Falle eher von Belang, dass Personen, die den Betreffenden nahestanden, die Wahrheit und Richtigkeit der getanen Verfügungen bezeugten. Aufgrund des sehr engen sozialen Systems der Hobbits genügte diese Fürsprache offensichtlich als Legitimation im Sinne der heutigen Leumundszeugen. Eine testamentarische Verfügung erforderte Ende des dritten Zeitalters eine Unterschrift in roter Tinte von 7 Zeugen. Man erwartete zudem vom Verfasser, sich korrekt und verständlich auszudrücken. Dies entsprach den Rechtsbräuchen der Hobbits. Dass diese Angelegenheiten durchaus komplexerer Natur waren, äußerte Tolkien in einem Briefentwurf, in welchem er sich über das gemeinschaftliche Leben der Hobbits im Auenland äußerte. Aus diesem Brief ergibt sich die Feststellung, dass beim Eintreten des Erbfalls eines Hobbit-Familienoberhauptes der Titel an den nächsten lebenden Verwandten übergeht. Die Eigentumsfrage blieb jedoch von dieser Regelung ausgenommen. Abseits der testamentarischen Verfügung galt es im Auenland als Brauch, dass die nächsten lebenden Verwandten Erben von Titel, Rechten und Eigentum des Verstorbenen waren. Eine schriftliche Bekräftigung desselben musste jedoch vorliegen. Im Testament konnte die betroffene Person auch andere Verfügungen treffen. Einhergehend mit der Vererbung materieller und immaterieller Dinge war auch die Todeserklärung eines Hobbits ein komplizierter rechtlicher Vorgang. Bilbo Beutlin wurde so beispielsweise nach einem Jahr der Abwesenheit vom Auenland für tot erklärt und sein Besitz scheinbar aufgrund eines fehlenden Testamentes zur Versteigerung freigegeben. Als Bilbo im Jahr 1342 der Auenland-Zeitrechnung von seiner Reise mit den 13 Zwergen und Gandalf zurückkam, musste er in einen Rechtsstreit treten, in dem es darum ging, wieder als lebendig zu gelten. Tolkien beschrieb diese Situation als rechtliches Fiasko innerhalb der auenländischen Gesellschaft. Aufgrund dieses Vorfalls trauten sich die Hobbits nicht, Bilbo Beutlin auch dann nicht für tot zu erklären, nachdem dieser im Jahr 1421 Mittelerde über die Grauen an Furten verließ. So schrieb Tolkien in Brief 214, dass Bürgermeister Samwise Gamgee im Jahr 1427 folgende Verordnung erließ. So schrieb Tolkien im Brief 214, dass Bürgermeister Samwise Gamgee im Jahr 1427 folgende Verordnung erließ. Zitat: Wenn ein Bewohner des Auenlandes in Anwesenheit eines glaubwürdigen Zeugen die Reise übers Meer antritt, in der erklärten Absicht nicht zurückzukehren, oder unter Umständen, die eine solche Absicht klar erkennen lassen, so ist dafür zu halten, dass er oder sie alle bislang innegehabten oder vertretenen Titel, Rechte oder Besitztümer abgetreten hat, sodass der Erbe oder die Erben desselben fortan in die besagten Titel, Rechte oder Besitztümer eintreten sollen. Wie es gültiger Brauch ist oder nach dem Willen und der Verfügung der Fortgegangenen, je nach Erfordernissen des Falls. Zitat Ende. Diese Angabe belegt das Vorhandensein schriftlich fixierter Rechte im Auenland, sowie die Tatsache, dass der Bürgermeister rechtliche Verordnungen entwerfen und verfügen durfte. Streitigkeiten wurden innerhalb des Auenlandes wohl innerfamiliär geklärt. Es gibt keine Quellen, die über mögliche Strafen für begangenes Unrecht und Verstoß gegen die Regeln Auskunft geben. Bis zur Einrichtung des Lochs durch Saruman schien es keinerlei Strafanstalten innerhalb des Auenlandes gegeben zu haben. Das Loch wurde nach der Befreiung des Auenlandes wieder aufgelöst. Tatsächlich schien die einzige Strafe im Auenland in gesellschaftlicher Ächtung zu bestehen. Inwieweit sich die Verteidigung von Hab und Gut durch Waffengewalt, wie im Tuckland, auf das gesamte Auenland beziehen lässt, und auch dieses vielleicht nur in Ausnahmesituationen zum Tragen gekommen ist, ist so nicht eruierbar. Während der Herrschaft von Lotho Sackheim-Beutlin und Saruman im Auenland wurden äußerst willkürlich Strafen verhängt und traditionelle Bräuche verletzt. Nach der Schlacht von Wasserau scheint davon allerdings nichts übrig geblieben zu sein. Weshalb man wohl davon ausgehen kann, dass Sarumans Beispiel nicht mehr weiter verfolgt wurde.